Je vous mets en garde solennellement, mes chers collègues.
Ich warne Sie ganz ernsthaft, meine lieben Kollegen. Diese Erniedrigung des Parlaments kann nur dazu führen, dass sich die Menschen nicht mehr für unsere Institutionen interessieren. Und im schlimmsten Fall führt sie zu Wut und Gewalt.
Ja, in Frankreich gibt es inzwischen eine Menge Leute, die die Erniedrigung des Parlaments, so wie es ja gerade der Abgeordnete Charles de Courson ausgedrückt hat, nicht mehr tolerieren wollen. Die Art und Weise, wie Emmanuel Macron seine Rentenreform in diesem Jahr am Parlament vorbei einfach durchgedrückt hat, die hat viele Zweifel aufkommen lassen an der Funktionalität der fünften Republik, also des politischen Systems in Frankreich, und auch Wünsche laut werden lassen nach mehr Partizipation und mehr Teilhabe in Form von Referenden. Was würde helfen, um das Vertrauen in die Demokratie und die Institutionen zurückzubringen?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke. Hallo. Und das ist in der Tat eine große Frage, die wir hier heute stellen, weil es ja letztendlich auch darum geht, ob ein politisches System überhaupt besser sein kann als die gesellschaftlichen und politischen Umstände in einem Land. Christiane Kess hat sich das in Frankreich angeschaut.
Bonjour à tous. La séance est ouverte.
Anfang Juni eröffnet die Präsidentin der Nationalversammlung, Yael Braun-Pivet, die Parlamentssitzung. Auf der Tagesordnung steht die Diskussion über einen Gesetzesvorschlag, den die kleine Fraktion Liot einbringen will. Die oppositionellen Abgeordneten von verschiedenen Zentrumsparteien fordern, die Erhöhung des Rentenalters abzuschaffen. Aber die hochumstrittene Rentenreform, die das Land monatelang in Atem gehalten hat, ist bereits beschlossene Sache.
Du système de retraite.
Yael Braun-Pivet, die der Präsidentenpartei Renaissance angehört, unterbindet an diesem Tag mit Hilfe des Verfassungsartikels 40 den Änderungsvorschlag von Liot. Die Diskussion darüber ist ein vorerst letztes Aufbäumen der Oppositionsabgeordneten gegen einen übermächtigen Präsidenten und eine Regierung, die sein politisches Programm umsetzt. Der kommunistische Abgeordnete André Chassaigne wirft dem Regierungslager vor, die Nationalversammlung zu umgehen.
Natürlich stützen Sie sich auf einen Artikel der Verfassung, so wie Sie sich Woche für Woche und Monat für Monat auf Verfassungsartikel gestützt haben, um die parlamentarische Debatte zu unterbinden. Sie zermalmen die parlamentarische Demokratie, machen sie kaputt und sie vergessen die Gewaltenteilung.
Durch den Streit über die Rentenreform ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob Frankreichs fünfte Republik in eine demokratische Krise gerutscht ist, ob die Verfassung und das politische System verändert werden müssen. Präsident Emmanuel Macron und die Regierung von Premierministerin Elisabeth Borne verfügen in der Nationalversammlung seit den Wahlen im letzten Jahr nicht mehr über die absolute Mehrheit. Die Rentenreform haben sie dennoch gegen alle Widerstände mit der Hilfe verschiedener Verfassungsartikel beschlossen. Das fachte den Protest auf der Straße an. Die Wut der Reformgegner kochte vor allem hoch, nachdem Premierministerin Borne die Reform im Frühjahr durchsetzte, ohne Abstimmung in der Nationalversammlung. Möglich ist dies mit Verfassungsartikel 49.3. Wird die Regierung im Anschluss nicht durch ein Misstrauensvotum gestürzt, gilt das Gesetz als angenommen. Auf der Straße machten die Demonstranten ihrem Unmut Luft.
Die Leute sind sehr wütend. Wir haben das Gefühl, dass wir bestohlen wurden. Das wird die Demos nur noch anheizen. Mit dem, was gerade passiert ist, verweigert sich die Regierung der Demokratie. Die Leute gehen schon im ganzen Land auf die Straße. Und wir werden nicht aufhören.
Erst nach Wochen ebben die Proteste ab. Der Historiker Pierre Savallon sieht Frankreich in der schlimmsten Krise seit Ende des Algerienkrieges vor gut 60 Jahren. Das sei Präsident Macron aber nicht bewusst.
Für ihn gibt es keine demokratische Krise. Macron glaubt, dass die Institutionen funktioniert haben. Und tatsächlich ist es so, dass alles das, was wir erleben, der Verfassung entspricht. Der Artikel 49.3 ist verfassungskonform. Der Verfassungsrat hat zugestimmt, das entspricht ebenfalls der Verfassung. Aber die Demokratie lebt nicht vom genauen Wortlaut der Verfassung, sondern vom Geist der Institutionen.
Joseph Deweck ist Historiker, Politologe und Autor des Buches Emmanuel Macron, der revolutionäre Präsident. Er findet, Frankreichs Staatschef habe in seiner ersten und bisherigen zweiten Amtszeit fast im Alleingang durchregiert, mehr als seine Vorgänger.
Weil Macron selber gewählt wurde, er war nicht Teil einer Partei, sondern hat seine eigene Partei gegründet. Und alle Leute, die mit seiner Partei ins Parlament gewählt wurden, die waren sozusagen ihm verpflichtet. Das heißt, unter Macron wurde die französische Verfassung noch präsidentieller, weil Macron einfach noch viel mächtiger war, als es Hollande oder Sarkozy zuvor waren, die oft mit Leuten in ihrer eigenen Partei im Clinch standen und um Kompromisse feilen mussten.
Dass es in Frankreich einen starken Präsidenten gibt, das geht vor allem auf Charles de Gaulle zurück. Frankreichs prägende historische Figur im Zweiten Weltkrieg und danach langjähriger Präsident des Landes. In einer Rede im Juni 1946 skizzierte de Gaulle:
C'est du chef de l'État que doit procéder.
Vom Staatschef muss die exekutive Macht ausgehen. Er ernennt die Minister und natürlich den Premierminister, der die Aufgabe hat, die Politik und die Arbeit der Regierung zu leiten. Der Staatschef verkündet die Gesetze und erlässt die Verordnungen. Seine Aufgabe ist es, als Schiedsrichter zu dienen, erst durch Ratschlag und im Falle einer großen Verwirrung durch Wahlen. Es ist seine Aufgabe, die Regierungssitzungen zu leiten. Und sollte noch einmal eine Gefahr von außen drohen, ist es seine Pflicht, der Garant für die nationale Unabhängigkeit und die französischen Verträge zu sein.
Es dauerte damals noch 12 Jahre, bis auch de Gaulles Landsleute überzeugt waren, Frankreich braucht einen starken Präsidenten. Ausschlaggebend waren die Wirren der Vierten Republik nach dem Zweiten Weltkrieg. Deren Verfassung war ein parlamentarisches Regierungssystem, wegen der zerstrittenen Parteien aber wechselten die Regierungen ständig. Dazu kamen eine Wirtschaftskrise und der Algerienkrieg. Schließlich sahen viele in de Gaulles Vorstellungen ein Heilmittel gegen die Instabilität. Im Verfassungsreferendum Ende September 1958 stimmten gut 80% der neuen Verfassung und damit der Fünften Republik zu. Die Direktwahl des Präsidenten wurde 1962 eingeführt. Für Frankreichs politisches System wird oft der Begriff semipräsidentiell verwendet. Die französische Verfassung sei aber eigentlich die eines parlamentarischen Systems, wie in Deutschland oder Italien, stellt Benjamin Morel klar. Morel lehrt an der Pariser Universität Verfassungsrecht. Er verweist zudem darauf, dass auch in Österreich oder Portugal der Präsident direkt gewählt werde. Dass er aber nur in Frankreich eine sehr mächtige Position hat, sei eine Frage der politischen Praxis.
Je suis élu président de la République.
Direkt nach der Präsidentenwahl findet die Parlamentswahl statt. Die Wähler der Opposition haben die Präsidentenwahl verloren, sind angeschlagen und gehen nicht mehr wählen. Die Wähler des Präsidenten dagegen freuen sich und gehen nochmal an die Urnen. Und die Partei, die dem Präsidenten nahesteht, übernimmt sein Programm. Wenn man also die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, gewinnt man normalerweise auch die Mehrheit der Nationalversammlung und stellt schließlich den Premierminister. Man kontrolliert das ganze System.
Bei den letzten Parlamentswahlen war das anders. Macron verlor die absolute Mehrheit der Abgeordneten. Dennoch regiere er so weiter, als habe er noch alle Macht, sagen Macrons Kritiker. Der Präsident mache zu wenige Zugeständnisse gegenüber der Opposition, sowohl im Parlament als auch auf der Straße. Benjamin Morel sieht in Frankreich auch ein Defizit bei der Gewaltenteilung.
Frankreich hat ein Regime mit einer Hyperkonzentration an Macht und sehr schwacher Gegenmacht. Organisch gibt es zwei relative Gegengewalten. Den Verfassungsrat und den Senat. Aber den Senat kann man übergehen und der Nationalversammlung das letzte Wort geben. Und was den Verfassungsrat betrifft, hier muss man bereits die Zusammensetzung hinterfragen.
Denn 3 der 9 Mitglieder des Rates, der vor allem über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen wacht, werden vom Präsidenten ernannt, inklusive des Vorsitzenden. Weitere 3 Mitglieder benennt der Präsident der Nationalversammlung, der oft zum Regierungslager gehört. Die 3 restlichen Mitglieder werden vom Präsidenten des Senates bestimmt. Darüber hinaus bemängeln Verfassungsrechtler wie Dominique Rousseau, dass alle Präsidenten der Fünften Republik die ihnen von der Verfassung zugeschriebenen Kompetenzen überschritten haben. Denn laut Verfassung definiere nicht der Präsident die Politik des Landes, sondern der Premierminister oder die Premierministerin.
Und der Präsident ist laut Artikel 5 ein Schiedsrichter. Der Premierminister ist sozusagen der Kapitän. Aber seit 1958 übernimmt der Präsident diese Rolle des Kapitäns, denn er entscheidet. In einer Gesellschaft, die so komplex ist wie derzeit, müssen wir diskutieren. Dafür wurde die Nationalversammlung gemacht, um Kompromisse und einen Konsens bei gegensätzlichen Positionen zu finden. In Frankreich gibt es das nicht.
Der Streit um die Rentenreform bringt diese Defizite ans Licht. Marine Le Pen, Fraktionsvorsitzende des extrem rechten Rassemblement National, macht in der Diskussion der Abgeordneten im Juni ihrer Empörung Luft. Dem Regierungslager wirft Emmanuel Macrons härteste Konkurrentin vor:
Sie wollen nicht, dass wir über die Rentenreform abstimmen. Sie haben uns daran gehindert, mit dem Artikel 49.3 und heute mit dem Artikel 40, weil sie wissen, dass sie keine Mehrheit für diese Reform haben. Weder in dieser Nationalversammlung noch im französischen Volk. Wir haben es hier mit einem massiven demokratischen Bruch zu tun. Und Sie sind dafür verantwortlich.
Laurent-Marc Angeli, Vorsitzender der Fraktion Horizon, die die Regierung unterstützt, springt dieser zur Seite.
Es gilt die Verfassung und nichts als die Verfassung. Die Verfassung wurde respektiert. Es gibt keine Debatte. Wir unterstützen das.
Die Opposition habe selbst dafür gesorgt, dass es keine Abstimmung gab, argumentiert man auf Seiten der Regierung. Tatsächlich machten es vor allem linke Abgeordnete durch tausende Änderungsanträge unmöglich, zur Abstimmung über das Gesetz zu kommen. Allerdings hatte die Regierung zuvor auch die Debattenzeit zu der Reform in der Nationalversammlung verkürzt. Und als der Gesetzestext nach leichten Änderungen im Senat und einem Vermittlungsausschuss zur finalen Abstimmung wieder in der Nationalversammlung landete, griff die Regierung aus Sorge vor einem Scheitern schließlich zum Verfassungsartikel 49.3. Die Reform wurde damit ohne Abstimmung beschlossen. Den Misstrauensantrag, den die Opposition im Anschluss stellte, überstand die Regierung von Premierministerin Born knapp. Präsident Macron rechtfertigte das Vorgehen in einem Interview.
Wenn man diesen Artikel der Verfassung nutzt, gibt es eine Abstimmung. Es gab also eine Abstimmung über dieses Gesetz. Und diese Abstimmung hat die Regierung gewonnen. Es gab keine Mehrheit, um die Regierung zu stürzen.
Die oppositionellen Abgeordneten hätten mit ihrer Mehrheit die Möglichkeit gehabt, die Rentenreform zu stoppen, sagt auch der Politologe Joseph Devec.
Sie haben es nicht gemacht, weil niemand Neuwahlen wollte.
Aber auch Devec stellt die Frage:
Ist es weise, ein so wichtiges Gesetz durchzudrücken, auch wenn es vielleicht in den Umfragen 60% oder mehr Ablehnung hat? Es ist sicher nicht im demokratischen Geist.
Den Artikel 49.3 darf die Regierung seit 2008 nur noch begrenzt einsetzen, für ein Gesetz pro Parlamentsjahr, also in dem Zeitraum von Oktober bis Juni. Von dieser Beschränkung ausgenommen sind Finanz- und Sozialversicherungsgesetze. Beim Durchsetzen der Rentenreform führten der Präsident und seine Unterstützer zu ihrer Verteidigung immer wieder an, dass die Reform Teil von Emmanuel Macrons Wahlprogramm war. Sie sei deshalb keine Überraschung für die Französinnen und Franzosen gewesen. Der Kampf ums Rentenalter hat Forderungen nach mehr Beteiligung des Parlaments und der Bürger wieder nach vorn gebracht. Verlangt werden Referenden oder ein Verhältniswahlrecht. Auch Joseph Devec sieht einen Teil von Frankreichs Problemen im französischen Mehrheitswahlrecht. Er nennt als Beispiel Macrons Wiederwahl 2022.
Er hat 28% bekommen im ersten Wahlgang, also keine Mehrheit. Wenn man alle Parteien zusammenrechnet, die für eine Rentenreform waren, dann kommt man, glaube ich, auf etwas über 40%. Also es gab keine Mehrheit für das. Nun, in einer Bundesrepublik wie in Deutschland müsste es dann eben eine Koalition geben. Und dann würde die Regierung wenigstens 51% des Wählerwillens irgendwie widerspiegeln. Die Rentenreform wäre dann sehr wahrscheinlich auch Teil eines Kompromisses gewesen. Aber in Frankreich ist das eben nicht der Fall. Das ist schon so für die Akzeptanz der Regierung ein Problem.
Die Einführung des Verhältniswahlrechts bei der Parlamentswahl, um die gesellschaftlichen Interessen besser wiederzuspiegeln, hatte Macron selbst einmal vorgeschlagen. Aber das Vorhaben scheiterte, weil Teile der konservativen Opposition es nicht mittragen wollten. Jean-Luc Mélenchon, der als Kandidat der Linken im April 2022 nur knapp die Stichwahl für die Präsidentschaft verpasste, versprach im Wahlkampf sogar eine sechste Republik. Eine neue Verfassung sollte die Macht des Präsidenten einschränken und die des Parlaments sowie die Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger stärken.
Il ne peut pas être question.
Und es kommt nicht in Frage, dass wie 1958 ein kleines Komitee von Freunden einen Text redigiert, der dem Chef passt und danach dem Volk zur Abstimmung vorlegt, wie eine persönliche Volksabstimmung. Die aktuelle präsidentielle Monarchie muss dringend abgeschafft werden.
Abolir la monarchie présidentielle actuelle.
Der Verfassungsexperte Benjamin Morel hält eine Änderung der Verfassung derzeit für unwahrscheinlich. Die Hürden dafür seien zu hoch. Theoretisch möglich aber sei eine Änderung des Wahlrechts, die das politische System Frankreichs grundlegend umkrempeln könnte. Das Verhältniswahlrecht würde Frankreichs Parlament stärken. Morel glaubt aber auch, seine Landsleute stünden einschneidenden Veränderungen zweifelnd gegenüber. Der Rechtsdozent macht den Mythos des französischen Präsidenten dafür verantwortlich.
Man wählt alle fünf Jahre einen Retter. Von ihm erwartet man, dass er die Dinge verändert und das Land rettet. Sechs Monate später ist man nicht zufrieden, weil er das Land nicht gerettet hat. Es gibt eine große Enttäuschung. Aber die, die eine Alternative wollen, träumen von Marine Le Pen, also einer starken Frau, oder von Jean-Luc Mélenchon. Also einem starken Mann. Es gibt zwar die Forderung nach mehr Teilhabe, aber auch die nach Autorität, einem starken Staatschef, der entscheiden kann. Das führt zu einer dauernd schwelenden politischen Krise.
Ja, das Verhältnis der Menschen zum Präsidenten ist in Frankreich also auch eine ziemlich zwiespältige Angelegenheit. Und so richtig klar ist auch nicht, was Verfassungsänderungen hier tatsächlich am Ende ändern würden. Ein paar Vorschläge kamen zuletzt aber auch vom Präsidenten selbst. Zur 65-Jahr-Feier der 5. Republik hat Emmanuel Macron vor ein paar Tagen unter anderem angekündigt, die Themengebiete, zu denen in Frankreich Referenden durchgeführt werden können, diese zu erweitern. Das werden wir hier auch weiter beobachten, würden jetzt aber noch mal einen Blick auf die USA werfen, wo ja auch bei jeder Präsidentenwahl eigentlich Kritik zum Beispiel am sogenannten Electoral College laut wird. Das ist dieses Wahlleutegremium, das den Präsidenten wählt und ein ziemlicher Verzerrer des Volkswillens ist, wenn man das mal so sagen kann, weil eben nicht die Zahl der Stimmen, die ein Kandidat im Land erzielt, zählen, sondern die Ergebnisse in Bundesstaaten, die viele Wechselwähler haben. Ja, ob und was sich hier ändern ließe, darüber spreche ich jetzt mit Tim Wiehl. Er ist Verfassungsrechtler am New-Institut in Hamburg. Hallo, Herr Wiehl.
Hallo, ich freue mich.
In den USA ist das ja ziemlich schwierig, an der Verfassung irgendetwas zu ändern. Und die ist ja auch schon 236 Jahre alt, muss man sagen. Jede Ergänzung oder Reform an diesem Werk braucht eine Zweidrittelmehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus und außerdem die Zustimmung von drei Vierteln aller Bundesstaaten. Also ziemliche Hürden. Wie sehen Sie das? Ist das nicht aus verfassungsrechtlicher Perspektive ein Problem, wenn sich ein System also eigentlich gar nicht ändern lässt? Weil ja nie jemand Lust hat, Macht abzugeben.
Ja, die Frage ist fast suggestiv. Also einerseits auf jeden Fall ist das ein Problem, auch aus verfassungsrechtlicher Sicht, weil Verfassungen eine gewisse Flexibilität haben müssen und kommende Generationen eigentlich nicht zu stark binden dürfen. Also man kann da zum Beispiel an den einen dieser amerikanischen Founding Fathers, nämlich Thomas Jefferson, erinnern. Der hatte die Vorstellung, dass man eigentlich alle 30 Jahre, das heißt binnen einer Generation, eine neue Verfassung braucht. Ne? Also im Grunde jede Generation hat das Recht auf eine neue Verfassung quasi. Und das hat er im Grunde für ein Gebot der demokratischen Legitimation von Verfassungen gehalten. Ne? Man kann sogar auch über intergenerationelle Gerechtigkeit hier sprechen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kommt es natürlich auch drauf an, welche Teile der Verfassung eigentlich flexibel sein sollten oder vielleicht auch gerade nicht. Ne? Also ich glaube, bezogen auf das Staatsorganisationsrecht, also die Institutionen, die Gewaltenteilung und so weiter, ist es ziemlich wichtig, da eine Flexibilität zu haben, weil wir mehr Partizipationsbedürfnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben, weil Verfahrensexperimente, finde ich, immer möglich sein müssen. Jetzt davon zu unterscheiden, denke ich, sind die Grundrechte. Also bezogen auf die Grundrechte bin ich skeptischer, was die Flexibilität angeht. Denn da kann man sehen, dass Verfassungsänderungen vor allem problematische Verluste oder vielleicht auch Verschlimmbesserungen sozusagen mit sich bringen. Also wir reden ja da über Minderheitenrechte, die man gerade vor Mehrheiten schützen muss. Und das gilt letztlich auch für die heutige US-Verfassung, denn die Hauptprobleme dort liegen eigentlich im Organisationsrecht und natürlich auch am Supreme Court und weniger jetzt in der Bill of Rights, also dem Grundrechtsteil der amerikanischen Verfassung. Ja. Also man kann zum Beispiel sagen, das Second Amendment, was das Recht zum Waffentragen beinhaltet, wird heute als sehr problematisch angesehen. Das war aber viele Jahrzehnte eigentlich gar nicht so ein Problem, weil es die Waffenkontrolle eigentlich weitgehend zugelassen hat nach der Interpretation durch die Rechtsprechung. Also man kann sagen, die Rechtsprechung ist natürlich auch manchmal hinreichend flexibel, einfach neue Interpretationen zu entwickeln. Mit anderen Worten, die Bedeutung der Verfassung kann sich auch ohne formale Änderungen ziemlich massiv wandeln. Und die USA sind dafür ein gutes Anschauungsbeispiel.
Wenn wir jetzt bei den USA mal bleiben, also ich habe eben schon die Hürden genannt, die es dort gibt, um etwas an der Verfassung zu ändern. Trotz dieser sehr hohen Hürden ist es in den USA tatsächlich gelungen, in der Geschichte 27 Verfassungsänderungen zu verabschieden. Jetzt ist die Frage, wie kamen die denn zustande? Also was waren das für besondere Umstände und wodurch unterscheiden sich diese Umstände vielleicht auch von denen heute, wo ja alles total schwierig wirkt in den USA, ja?
Ja, also genau, ich würde diese Beobachtung unterstreichen. Es wirkt alles schwierig und das hat aus meiner Sicht auch vor allem politische und weniger juristische Gründe. Aber das Bild ist sehr heterogen. Also sozusagen, was waren die Umstände, die zu diesen formalen Verfassungsänderungen tatsächlich beigetragen haben? Also erstmal sollte man vielleicht einen skurrilen Fall erwähnen, nämlich es gibt eine Verfassungsänderung, die allerletzte, die stattgefunden hat, zum Thema Abgeordnetendiäten, die hat über 200 Jahre gedauert. Also sozusagen von dem Vorschlag bis zur Verabschiedung hat es über 200 Jahre gedauert. Das ist natürlich extrem. Andere wurden aber in weniger als einem Jahr beschlossen, also zum Beispiel zum Wahlalter 18 Jahre. Und man kann vielleicht sagen, also viele dieser Änderungen der amerikanischen Verfassung drehen sich überhaupt um Wahlrecht und Wahlverfahren, wobei die wichtigsten die sogenannten Reconstruction Amendments nach dem amerikanischen Bürgerkrieg waren. Und das gibt jetzt auch schon einen Hinweis, unter welchen Umständen konnte die Verfassung geändert werden. Letztendlich vor allem bei großen Zäsuren in der amerikanischen Geschichte. Ja? Also das heißt amerikanischer Bürgerkrieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Also das kann man feststellen, dass schon diese politischen Zäsuren so eine Verfassungsänderung ermöglicht haben. Das heißt irgendwie das Zusammenkommen vielleicht in Zeiten großer Bedrohung für alle, ja, also durch den Hitlerfaschismus, durch Weltkriege oder eben dann letztlich der Sieg des Nordens über den Süden im Bürgerkrieg. Ja. Also
die Frage ist, die ich mir jetzt gerade stelle, ist natürlich, dass das Bedürfnis nach Reformen gerade besonders laut ist, weil das Land stark polarisiert ist. Also es besteht der Wunsch, sozusagen diese Polarisierung auch über eine Änderung oder über Reformen zu überwinden. Und das wäre ja natürlich wirklich auch wünschenswert, wenn diese Bipolarität ein wenig aufgebrochen wäre, man eine größere Parteienvielfalt vielleicht hätte und auch eine weniger verzerrte Repräsentation. Die Frage ist nur, müsste man denn dafür überhaupt in den USA die Verfassung ändern?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also erstmal kann man, glaube ich, beobachten, die Blockaden im amerikanischen politischen System gehen eigentlich vor allem auf eine politische Radikalisierung einer Seite, nämlich der rechten Seite, zurück. Ja. Und was jetzt die Prozeduren angeht, also das Mehrheitswahlrecht beispielsweise, was ja letztendlich diese Parteienvielfalt so ein bisschen bremst, beziehungsweise verhindert sogar ganz. Das Mehrheitswahlrecht ist in den USA wirklich sehr tief, also auch kulturell verankert. Es gab mal Experimente mit dem Verhältniswahlrecht, zeitweise auf lokaler Ebene und ganz selten auch mal einzelstaatlich. Am meisten Bewegung heute ist eigentlich bei dem Thema Abschaffung des Electoral College, also des Wahlmännergremiums, also bei der Präsidentenwahl. Diese Abschaffung hat eigentlich viel Unterstützung in der Bevölkerung, aber immer noch sehr wenig im Kongress. Ja, also das ist das Problem, denn diese Abschaffung des Wahlmännergremiums würde den Republikanern natürlich einige Vorteile durch Verzerrungen im System nehmen, aber dennoch am Zwei-Parteien-System letztendlich gar nicht so viel ändern. Und man darf die Bedeutung der Verfassung hier vielleicht auch gar nicht überschätzen. Es waren eigentlich vor allem schwierige Entscheidungen des Verfassungsgerichts, also zum Beispiel zur Wahlkampffinanzierung, die jetzt hier dem großen Geld in der Politik sozusagen alle Schleusen geöffnet haben und dazu geführt haben, dass sich eigentlich am Ende nur noch reiche Leute eigentlich überhaupt eine politische Karriere leisten können in den USA, mit wenigen Ausnahmen. Also ich denke, da liegen die großen Probleme.
Okay. Nun ist es ja so, dass das politische System immer auch nur im begrenzten Maß eigentlich besser sein kann als die Zustände einer Gesellschaft. Und da stellt sich dann die Frage, ob man überhaupt durch eine Änderung der Verfassung irgendetwas an der Verfasstheit eines Landes ändern kann. Oder anders gefragt, woran müsste man Ihrer Meinung nach schrauben, damit das Vertrauen in die Institutionen eben nicht noch weiter verloren geht? Also die Systeme in den USA oder auch in Großbritannien oder auch in Frankreich, die haben sich ja zu anderen Zeiten auch durchaus bewährt. Wo sehen Sie denn das größte Problem aktuell?
Ja, also ich glaube, dass man, wenn man jetzt also diese verschiedenen Staaten sich anschaut, dann wird man feststellen, eigentlich sind Verfassungsreformen, ob formal oder eher informell oder durch neue Verfassungsinterpretation beispielsweise, also größere Verfassungsreformen sind durchaus möglich, ja, und gerade in großen Krisen, also das gilt für die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere Demokratien. Es gibt also die Möglichkeit zu solchen Verfassungsreformen auf verschiedenen Wegen, aber das scheint mir jetzt also in der derzeitigen Situation noch nicht mal quasi die größte Baustelle zu sein. Man sollte dieses juristisch-politische System, glaube ich, nicht isoliert betrachten. Ich denke, das steht gerade vor allem deshalb unter Druck, weil sich die Weltwirtschaft und damit auch die Weltpolitik, Geopolitik gerade massiv verändern. Ne? Also die Umweltkrisen drücken sozusagen auf den fossilen Kapitalismus. Wir haben eine heftige Modernisierungskrise, die sich vielleicht in bürgerschaftlichen und politischen Vertrauensverlusten niederschlägt. Keiner scheint noch hinterherzukommen bei all dem Änderungsbedarf und so. Und das ist eine globale Entwicklung, eine politökonomische Entwicklung. Und deshalb ist diese Demokratiekrise auch global, ja, von Europa über die USA, Brasilien, Südafrika, Indien. Also letztlich erklären die unterschiedlichen Rechtslagen und Verfassungslagen vielleicht eher wenig, gerade von dieser planetaren Konstellationen, die wir erleben.
Meint Tim Wiehl, Verfassungsrechtler am New Institut in Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wiehl.
Danke Ihnen.
Und das war die Weltzeit für heute. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Gefühl von Euphorie rund um die Frauenfußball-WM in Australien. Was davon übrig geblieben ist, darum geht's hier morgen im Podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann wieder dabei sind und auch über Rückmeldungen oder Sternchen in den Podcatchern Ihrer Wahl. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.